Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Eine ganz besondere Folge, mal wieder einmal. Die ganz besondere Frau an meiner Seite ist und bleibt Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Oh, Katrin, lieben Dank. Ich muss es dir ja auch auf jeden Fall zurückgeben. Du bist eine wunderbare, großartige, großherzige, absolut überliebenswerte Persönlichkeit und ich freue mich, dich an meiner Seite zu haben. Wir sind aber auch diesmal nicht allein. Wir haben mitgebracht unsere Zuhörerin, in dem Fall Isabel Möller. Hallo, liebe Isabel.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns bei Starke Frauen. Erstmal die Frage in diesen Tagen, die besonders wichtig ist. Wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr, sehr froh, heute hier sein zu dürfen und auch sehr nervös. Es ist mein erster Podcast, den ich überhaupt aufnehmen darf oder bei dem ich dabei sein darf.
Wunderbar. Ja. Wir machen es dir so einfach wie möglich. Uns hat ganz, ganz besonders gefreut, uns freut immer, wenn ihr uns da draußen schreibt. Und bei dir war es so, du hast uns ans Herz gelegt, eine Frau vorzustellen, zu der kommen wir gleich. Du hast uns über Instagram geschrieben und die wirst du uns heute vorstellen und da freuen wir uns ganz, ganz besonders drauf. Bevor wir zu dieser Frau kommen, die du uns gleich nennen wirst, kleiner Cliffhanger, vielleicht mal ganz kurz, was machst du, wer bist du, was machst du sonst in deinem Leben, wenn du nicht gerade mit uns einen Podcast aufnimmst?
Gern. Also, ihr habt ja schon gehört, ich bin Isabel, bin 24 Jahre alt, werde bald 25 und ich arbeite als Journalistin und im Social-Media-Bereich fürs Fernsehen und für ein Lifestyle-Magazin und bin ein sehr, sehr großer Geschichtsnerd, schon seit ich klein bin und ein großes Fangirl von Starke Frauen und ja, genau.
Vielleicht ganz kurz die Frage noch, wie bist du auf uns gekommen oder wann bist du Fangirl geworden? Wann kannst du dich erinnern, welche Folge das war oder welche dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also tatsächlich seit Folge 1, Coco Chanel war das und kleiner Teaser schon mal, weil die Frau, die ich heute vorstelle, hat auch etwas mit Coco und mit Mode zu tun und ja, seitdem hänge ich an euren Lippen quasi.
Oh, wow, oh. Wie schön.
Ich werde ganz rot.
Aber genau, jetzt hast du schon die Rutsche gelegt. Welche Frau ist es denn? Und sie hat mit Mode zu tun. Und als du ihren Namen geschrieben hast, muss ich gestehen, habe ich sofort erstmal zu Google gegriffen, weil ich nicht wusste, wer das ist.
Ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, leider. Mhm. Also ich würde euch und die Zuschauer heute total gern mitnehmen auf eine Zeitreise zurück in die Mode so des 19., 20. Jahrhunderts. Und zwar möchte ich euch gerne Jean Lavant vorstellen. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen korrekt aus. Ich hatte nie Französisch in der Schule.
Für mich klingt das super. Und
das klingt hervorragend. Ja.
Super. Vielleicht bei manchen klingelt vielleicht bei den Nachnamen sowas im Hinterkopf. Das Modehaus Lavant. Aber ich glaube, wenige wissen, wer dahinter stand. Dass so eine taffe, coole Frau dahinter steht.
Mhm. Mhm. Wie bist du auf sie gekommen oder woher kennst du sie?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe dadurch, dass ich mich schon immer so für Geschichte interessiert habe und auch für starke Frauenpersönlichkeiten, auch für Mode, kenne ich sie schon relativ lange. Ich habe tatsächlich auch mal an der Uni eine Hausarbeit über sie geschrieben. Also John begleitet mich schon eine ganze Weile.
Toll.
Sehr cool. Was machst du eigentlich gerade? Wir hatten das einmal im Vorfeld schon kurz gesagt, deswegen waren Katrin und ich auch so Feuer und Flamme. Ah, eine Journalistin. Super. Die soll bitte direkt in unser Podcast reinkommen und die Jean selbst vorstellen, wenn sie mag. Also, ja.
Ja, sehr gerne. Also ich schreibe gerade für das Lifetime-Magazin viel für Beauty und auch Modethemen, das passt ja. Und ansonsten fürs TV auch viele VIP-Themen, was so anfällt. Ja, also man merkt, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben bisher.
Cool.
Ja, du kannst bestimmt auch super recherchieren, deswegen sind wir total gespannt, was du über Jeanne rausgefunden
dann
hast.
Würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Also ich hatte ja schon gesagt, vielleicht klingelt bei manchen bei den Nachnamen schon etwas, weil Lavang ist ja ein relativ bekanntes Modehaus, tatsächlich 1889 gegründet und das macht es zu den ältesten und bis heute existierenden Modehaus von Paris oder Frankreich. Und wer genauso schlecht im Kopf rechnen ist wie ich, eine kleine Stütze, 2019 wurde Lavang also quasi 130 Jahre alt. Und hinter diesem großen Namen steckt Jeanne-Marie Lavang.
Wow.
Und sie wurde 1867 in Paris geboren. Sie ist in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Sie hat 10 Geschwister, was ich unfassbar finde, also 11 Kinder. Und sie musste da auch schon früh wahrscheinlich mit dazu beitragen, dass man so durch das Leben kommt, dass man was dazu verdient. Und mit, finde ich, unfassbaren 13 Jahren, also da war ich noch ein Kind, habe im wahrsten Sinne des Wortes noch mit Barbies gespielt. Mit 13 Jahren hat sie auch ihre erste Arbeit angenommen als Aushilfe bei einem Modehersteller oder bei einem Huthersteller war es tatsächlich, genau. Ich habe mir sogar den Namen rausgeschrieben, weil ich ihn so niedlich fand, Madame Bonnie. Und dort war sie quasi so das Mädchen für alles. Und ich habe von Zeitgenossen auch gehört oder gelesen, dass sie wahrscheinlich damals schon einen extrem starken Charakter hatte, sehr willensstark, ein sehr großes Streben nach Unabhängigkeit und dass man da auch schon gemerkt hat, dass sie, ich sag jetzt mal, und ein gutes wirtschaftliches Denken hat oder an den Tag legt. Da gibt es auch einen ganz lustigen Funfact vielleicht am Rande. Sie sollte damals als 13-Jährige diese ganzen maßgeschneiderten Hüte an diese reiche Gesellschaft in Paris ausliefern und hat dafür immer ein bisschen Fahrgeld bekommen, damit sie den Bus nehmen kann. Hat sie aber nicht gemacht, sie ist lieber zu Fuß gegangen und ist so quasi hinter dem Bus hergelaufen und deshalb nannte man sie La Petite Omnibus. Das fand ich ganz niedlich.
Das ist ja wirklich süß.
Ja,
ist
ja süß.
Und um das Geld zu sparen, ne?
Genau, also, um das Geld zu sparen. Ja. Und das kommt ihr dann auch später noch zugute. Sie ist dann nach 3 Jahren gewechselt, hat eine Ausbildung gemacht zur Modistin, also zur Hutmacherin, was damals ein ganz beliebter Beruf war. Und in dieser Zeit hat sie auch erste Hüte schon angefertigt, hat gemerkt, dass ihre Entwürfe sehr gut ankamen. Leider wurden die damals noch nicht unter ihren eigenen Namen verkauft. Aber wahrscheinlich in dieser Zeit festigte sich so bei ihr der Gedanke, ich möchte was Eigenes machen. Ich kann das. Und dann hat sie
Ich finde, das, was du gesagt hast, ich glaube, wenn man so 10 Geschwister hat, dann muss man auch diese Ellenbogen irgendwie drauf haben.
Ja.
Ne? Und selbst wenn man denkt, okay, ich kriege jetzt dann vielleicht nicht das extra Stückchen Wurst oder so, dann sich selber was dazu zu verdienen, um seinen eigenen Weg oder ihren eigenen Weg in dem Fall zu gehen. Und das passt total, ne?
Ja, also, das stimmt. Sie hat dann auch tatsächlich mit 22 ihr erstes eigenes Geschäft eröffnet. Und ich finde, man muss sich auch nochmal zurückrufen, in welcher Zeit wir uns befinden. Es ist Ende 1800 und damals haben die meisten jungen Mädchen oder Frauen davon geträumt, so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu heiraten. Den Frauen wurde wenig zugetraut, gerade was das Geschäftliche betrifft. Und sie hat einfach gesagt, nö, Mann, noch nicht. Ich mache jetzt erstmal mein eigenes Business und das finde ich Wahnsinn. Und da würde ich auch total gern ab und zu mal die Parallele zu Coco Chanel spannen oder ziehen, weil Coco hat ja auch ihre Karriere mit einem eigenen Hutgeschäft gestartet. Ganz spannend bei ihr, aber Coco war ja so eine Netzwerk-Queen, sage ich jetzt mal. Sie wusste immer genau, mit welchen Leuten sie sich umgeben musste. Und sie hat ja zum Beispiel auch den ersten Kredit für dieses Geschäft von ihrer großen Liebe Boy bekommen. Das hatte Jeanne aber ja nicht nötig, in Anführungsstrichen nötig. Das klingt jetzt fast schon wieder so negativ. Aber sie hat wirklich ihr eigenes Geld genommen. Und das finde ich auch total erstaunlich.
Total erstaunlich, auch gerade für die Zeit, absolut. Ohne,
ja, also ich meine, von der Bank Geld zu bekommen als Frau in dieser Zeit war ja sowieso
als Frau
nicht,
sowieso
ne?
nicht.
Aber dann auch noch keine Schulden bei irgendjemand anderem aufnehmen zu müssen, das ist schon mutig und ja.
Ja, das stimmt. Da hat sich das Laufen gelohnt.
La Petite Omnibus, na bitte.
Genau. Dieser Laden muss auch wahrscheinlich so zwei ganz kleine Zimmer gewesen sein, aber es, die Hutmodelle gingen wahrscheinlich weg wie geschnitten Brot. Und in dieser Zeit hat sie dann auch ihren Mann kennengelernt. Sie hat nämlich 1995 einen italienischen Grafen geheiratet, Emilio Di Pietro. Mhm. Und da sieht man vielleicht auch schon diesen sozialen Aufstieg, den sie in kurzer Zeit hingelegt hat. Das Mädchen aus einfachen Verhältnissen, was einen Graf heiratet. Aber ich möchte gar nicht so viel auf die Männer bei ihr eingehen, weil die spielen tatsächlich in ihrem Leben nicht so eine große Rolle, weil sie hat sich dann relativ schnell scheiden lassen von den Grafen. Mhm. Das ist so der zweite große Skandal, weil eine Scheidung, ich habe nicht, die Gründe konnte ich nicht herausfinden, aber es ging wahrscheinlich von
sie
ihr aus.
Sie hat aber
aus.
Schon ein Kind, ne, mit ihm.
Das, genau.
Ein gemeinsames Kind.
Genau, die Marguerite, das war so der, ihr Augapfel, ihr Lichtblick. Und dann als zu sagen, ich bin jetzt vielleicht alleinerziehend, aber ich mache das trotzdem, weil es mir vielleicht gut tut und meinen Weg vielleicht alleine oder als Mutter alleine besser vielleicht aussehen würde, finde ich ganz schön tough. Kommt ja zu der damaligen Zeit fast schon so ein gesellschaftlichen Selbstmord nahe. Könnte
weißt du, total. Wie ihre Eltern dazu standen, was, gerade was die so gesagt haben? Also ich meine, die scheinen ja auch gedacht haben, wow, also okay, mach mal. Also scheinen auf jeden Fall nicht gesagt haben, lass es mal sein, sondern
anscheinend nicht. Also tatsächlich habe ich über die Eltern gar nicht so viel gelesen. Ich weiß aber, dass sie ihrer Familie immer sehr, sehr verbunden blieb und dass sie da auch sehr darauf geachtet hat, die auch in ihr Unternehmen mit einzubeziehen. Und auch gerade ihre jüngeren Geschwister waren auch oftmals so, eine, so kleine Musen für sie.
Sie hatte ja auch für ihre Tochter dann und ihre jüngste Schwester so ungewöhnliche Hängerchenkleider für die damalige Zeit. Ne? Ich glaube, die damalige Zeit bestand ja aus hochgeschlossen, bloß keine Haut zeigen, bloß auch eher ein Korsett. Korrigier mich, Isabel, vielleicht irre ich mich auch gerade.
Nein,
doch,
das
ne?
ist richtig.
Genau, deswegen war ich auch sehr überrascht zu lesen, so bewegungsfreundliche Hängerkleidchen, what?
Ja, genau. Also sie hat wirklich quasi die Kindermode erfunden, weil Kindermode gab es damals nicht wirklich. Da wurde einfach den Kleinen angezogen, was auch die Großen getragen haben. Da konnte nicht so wirklich herumgetollt werden. Und damals war es auch so, dass oftmals eher gedeckte Farben getragen wurden. Diese knalligen Farben, die Jan sehr gerne verwendete, die haben eher so in Anführungsstrichen, wirklich bitte sehen, die leichteren Frauen getragen oder auch Schauspielerinnen. Aber das war Jan total Schnuppe. Also da war das total egal, was für Trends gerade herrschten. Das sieht man auch später nochmal. Und sie wollte ihre kleine Marguerite, das muss wahrscheinlich ein sehr süßes und sehr elegantes Mädchen gewesen sein, die wollte sie einfach auch schön ausstaffieren. Aber die Sachen gab es nicht, die sie sich wünschte. Und hat sie, genau wie du schon richtig gesagt hast, Kim, angefangen, das alles selbst zu nähen. Und da die kleine Marguerite wirklich ihre Mama immer am Rockzipfel hing und auch mit ins Geschäft kam, wurden dann auch nach und nach die Kunden auf sie aufmerksam und haben wahrscheinlich gesagt, das will ich auch für meine Kleine haben. Und
ganz
so?
Interessant, also ich erkenne so ein paar Muster wieder bei anderen Frauen, die wir auch vorgestellt haben, die nicht unbedingt immer im Fashion, im Modebereich waren, aber die eigenen Töchter oder Söhne als Inspiration für das eigene Handeln und auch die kreative Kraft, die dann kam. Ne? Astrid Lindgren, die ihrer Tochter vorgelesen hat. Oder auch Barbie. Ne? Ruth Handler, die sich gedacht hat, okay, ich will jetzt meinem Kind nicht unbedingt so ein Baby gleich in den Arm legen. Die soll schon sich beschäftigen damit, was sie sein könnte, wenn sie groß ist. Und so ist ja die Barbie entstanden, ne? Als erste Frau-Puppe sozusagen. Ne? Also in dem Fall quasi auch sowas, ne? Ich möchte, dass mein Kind, dass es meinem Kind gut geht und dass es spielen kann und sich bewegen kann und nicht ein kleiner Erwachsener ist, so, ne?
Ja.
Fiel mir jetzt gerade nur so auf, während wir sprechen.
Und bei ihr war das ja dann wirklich so ein Wendepunkt. Ich habe mir da auch ein schönes Zitat auch von aus einer Illustrierten aus der damaligen Zeit rausgeschrieben, und zwar: indem sie das Kind entzückt, wird sie nach und nach die Welt entzücken.
Oh.
Und das finde ich fasst alles ganz schön zusammen.
Ja.
Denn sie hat dann nach und nach immer mehr auf Kindermode gesetzt. Kurz danach folgte dann auch erstmals Damenmode. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sie sich das ja alles autodidaktisch beibrachte, weil gelernt hat sie ja eigentlich, Hüte zu machen.
Mhm.
Und sie hat dann auch ihre Entwürfe selbst nie gezeichnet, sondern hat da sehr eng mit ihren Modezeichnern und mit ihren Schneiderinnen zusammengearbeitet. Und ja, das finde ich ganz erstaunlich. Also auch ganz erstaunlich, wie sie hier vorgeht.
Und Kollaboration lernt, ne? Weil, also
ja,
bist du jetzt irgendwie die Grande Dame, die sagt so, mach das bitte so, wie ich das, also ich habe jetzt hier gezeichnet und bitte wirf das so dahin.
Genau.
Sondern sagt, okay, lass uns hier mal zusammen das entwickeln.
Und
aus der Not heraus einerseits, andererseits aber auch, weil sie es gelernt hat, ne? Auch mit ihren vielen Geschwistern.
Stimmt.
Irgendwie muss man ja zurechtkommen.
Stimmt. Das habe ich noch gar nicht so gesehen mit den Geschwistern, aber das passt total, weil sie wurde auch immer von ihren Mitarbeitern, zu den Höchstzeiten waren das um die 1200, wurde sie immer Madame genannt.
Oh,
das finde ich ganz
Wahnsinn.
Schön.
Ja.
Sie muss sehr fordernd gewesen sein und hat auch viel erwartet, aber sie muss sehr, sehr fair gewesen sein und auch sehr treu ihren Mitarbeitern gegenüber. Und sie hat immer so geschaut und wenn sie jemanden entdeckt hat, der besonders fix im Kopf ist oder besonders talentiert, den hat sie sich auch immer gern rangezogen und gefördert. Fand ich auch sehr schön.
Wie Anne Burda. Also das erinnert mich jetzt gerade wiederum
total.
An Anne Burda. Also,
stimmt.
Das, ne, eine Führungskraft, die erkennt, da ist jemand und sie so das Gesamtbild und das Gesamtteamgefüge gut erspüren kann. Ne? Und toll.
Das wurde ihr auch oft nachgesagt, dass sie eine natürliche Gabe hat, zu beobachten und zu spüren, was die Leute brauchen und wünschen. Und das zeigt sich bei ihr ganz sehr. Sie blieb auch immer so ein Mysterium. Auch jeder kannte irgendwann den Namen Lavon, aber niemand wusste so genau, wer ist John.
Mhm.
Weil sie hat sich nicht so viel gezeigt auf Events oder so. Sie hat immer sehr versucht, ihr Privatleben privat zu halten.
Mhm.
Aber sie hat sich trotzdem inkognito wahrscheinlich immer gerne unter die Leute gemischt.
Aha.
Fand ich auch ganz schön.
Die Beobachterin, und, ja.
Genau. Und was
spannend.
Ich auch spannend fand, ist, sie hat trotzdem immer so ein paar Häppchen dem Publikum quasi gegeben. Sie hat zum Beispiel viele Produkte nach Personen benannt, die sie sehr liebt. Viel auch natürlich nach ihrer Tochter. Oder hat Modestrecken nach einem Urlaubsort benannt, wo sie gern ist. Also man konnte sich irgendwie so vorstellen, wer Jan ist. Man wusste es aber doch nicht, was ja irgendwie auch eine ganz interessante Marketingstrategie ist. Ne?
Ja,
absolute
so eine
Begabung.
Legendenbildung kann ja auch förderlich sein für so eine Modemarke,
genau.
Ne? Wenn man,
wenn
man sich da selber ein bisschen selber auch die Fantasie spielen lässt, wer dahinter steckt. Schön.
Ja. Und auch, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass ihr auch Trends total egal waren. Das hat man ja schon bei den Farben gesehen. Da vielleicht auch eine ganz interessante Side-Note. Sie hat Farben über alles geliebt und hat tatsächlich auch eine eigene Färberei vor den Toren von Paris gegründet. Und ganz legendär waren dann tatsächlich zwei Farbtöne. Einmal das Lavant-Blau, das ist so ein Fliederblau.
Mhm.
Und dann das Polignac-Rosa, das war das Lieblingsrosa ihrer Tochter. Und wurde so benannt, weil die 1925 einen Grafen Polignac geheiratet hat. Aber auch in den 20er Jahren, als Coco Chanel zum Beispiel ja ganz, ganz groß war und diese Flapper-Mode, alles sollte ein bisschen androgyner und knabenhafter werden, da hat sie auf einmal was ganz anderes gemacht.
Mhm.
Und zwar hat sie ein Kleid erschaffen, das hat sie Robe de Style genannt. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Das war tatsächlich oben am Oberkörper sehr eng und bauschte sich dann ab den Hüften auf. Also es sieht fast ein bisschen aus wie Dior's New Look.
Mhm.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Vielleicht hat er sich ja inspirieren lassen.
Mhm.
Und das entsprach überhaupt nicht eigentlich der damaligen Mode, ging aber auch total gut weg. Also die Leute haben es
geliebt. Coco Chanels sehr schmales, kleines, schwarzes, kurze Haare und so. Ne? Das ist wirklich ein Gegenmodell dazu. Also,
genau, Aber spannend, dass beides so nebenbei irgendwie doch gut funktioniert.
Ja.
Ne? Das ist,
Du hast natürlich Abnehmer für alles letzten Endes, ne? Weil nicht jeder will ja im Trend und Uniform durch die Gegend laufen, im kleinen Schwarzen. Dann hast du die unterschiedlichen Frauenfiguren. Nicht jedem steht das kleine Schwarze. Ja. Dieses ab der Hüfte breiter werden wäre perfekt für mich eigentlich, ne? Also weil ich eher eine ganz andere Figur habe. Also von daher, ich kann mir auch vorstellen, dass viele unterschiedliche Varianten gut nebeneinander bestehen können.
Das stimmt. Also auch wer das gerade vielleicht zuhört, gerne auch mal googeln, weil ich finde zum Teil, die Kleider sehen so modern aus, gerade auch durch die Farben, viele Pastellfarben auch, die Farbverläufe. Da guckt man sich das an und denkt sich manchmal, das soll ja 100 Jahre alt sein. Das finde ich schon ganz schön spannend. Ja.
Toll, ja, ich gucke auch gerade hier. Ja.
Ja. Auch ganz viel mit Taft gearbeitet, mit Stickereien, viel auch immer wieder dieses Blumenmotiv. Also es war alles sehr verspielt. Mhm. Und Jeanne war auch sehr, hatte sehr viele Freunde aus Künstlerkreisen, ist auch viel gereist, hat sich da immer wieder Inspiration mitbringen lassen. Und ich finde, das sieht man ein bisschen. Es ist manchmal auch sehr avantgardistisch, was ja auch schön sein kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, also hier das eine oder andere auch von den Formen. Ja. Also natürlich hat man das in dem zulaufend hin zur Hüfte und dann geht es ein bisschen weiter auseinander. Aber sie geht ja auch noch mal tiefer unter den Hüftknochen oder auch mal was ganz anderes. Ich habe hier auch auf der Wikipedia-Seite so ein schwarzes Ding gefunden. Also das ist schon, ich würde mal sagen, sehr experimentierfreudig. So.
Ja, meinst du jetzt das Phèdre oder das Koh-i-Noor?
Koh-i-Noor. Koh-i-Noor. Das sieht fast so ein bisschen aus, so japanisch aus. Also sehr puristisch. Also okay, ich kenne mich mit Mode nicht ganz so gut aus, wie ihr merkt. Aber das Phèdre, dieses oder Phèdre, dieses Federkleid, was dann unten so ein bisschen auseinanderläuft, ist auch ganz toll. Ach ja, ich komme
ins. Ich finde die Sachen auch schön.
Also, wenn wir euch jetzt gerade ein Bild gemalt haben vor euren inneren Augen, ihr könnt es auch nochmal im Internet nachschauen. Toll.
Ja. Aber auch spannend, dass du das gesagt hast, dass es vielleicht so ein bisschen asiatisch angehaucht ist, weil tatsächlich hat sie sich auch ganz sehr dafür interessiert, was die Frauen in anderen Kulturen und Ländern tragen. Und ich finde, das Experimentelle sieht man auch. Also das hat vielleicht, manchmal könnte man vielleicht sagen, bei manchen Kollektionen fehlt eventuell ein roter Faden, bis auf diese ganzen tollen Farben und Stickereien, aber irgendwie auch spannend, dass sie sich da immer wieder
der rote Faden sind hat. Ja, die Innovationen, also dass sie sich immer wieder neu oder weiterentwickelt und auch neu erfindet. Ne?
Stimmt. Das hat sie tatsächlich gemacht, denn sie blieb nicht nur bei Mode, Damenmode und Kindermode, sondern sie war ja so vielseitig interessiert. Sie hat zum Beispiel auch geliebt, ihre Häuser und Wohnungen einzurichten. Also was hat sie gemacht? Sie hat eine eigene Deko- und Heimtextilienlinie gegründet oder eine Sportlinie lanciert, Lavange Sport, was damals auch komplett neu war. Auf einmal konnte man schick aussehen und Tennis spielen, das gab es halt alles noch nicht. Und tatsächlich auch eine Pelzlinie gab es, eine Männerkollektion. Das war tatsächlich das erste französische Modeunternehmen, was wirklich Herrenmode herstellte, maßgeschneidert, also ganz spannend auch. Mhm. Und natürlich auch brachte sie Parfüms raus. Das war ja damals in den 20ern ganz en vogue. Da kam ihr Coco tatsächlich mit Chanel Nummer 5 zuvor. Aber auch hier hat sich Jeanne gedacht, mache ich trotzdem noch mal was anderes. Weil damals hat man vor allen Dingen sehr würzige und sehr schwere Düfte getragen. Das war gar nicht so ihr Ding. Mhm. Sie mochte das Blumige, das Frische, das Süße. Aber es hat sich trotzdem wieder super verkauft. Und es gibt tatsächlich noch einige Kreationen, die man heute noch genauso kaufen kann, was ich auch spannend finde.
Wenn man den Namen googelt, dann, also ich bekam zuerst Parfum.
Ich auch. Genau.
Lacans gezeigt. Also von daher.
Genau. Das ging, da komme ich vielleicht dann noch mal kurz zu sprechen. Es ging ja dann auch mal bergab mit Lavange und da haben die sich wirklich so ein bisschen auch mit Parfüm über Wasser gehalten. Das konnte man gerade in den 80ern, 90ern auch gut noch davon kaufen, ja. Aber sie war wirklich so, man sieht, sie war die Erste, die so den Lifestyle-Gedanke hatte. Mhm. Man sagte damals auch wirklich, man möchte leben à la Lavange. Man ging dorthin und bekam halt alles. Die Mütter gingen zum ersten Mal mit ihren Töchtern gemeinsam shoppen, weil man zusammen, beide, jeder fand was. Und das ist, finde ich, ganz interessant. Und da war sie wirklich, so wie ich es weiß, die Erste. Deshalb finde ich es so traurig, dass viele ihren Namen nicht mehr kennen. Weil sie, ich glaube, sie war für ganz viele ein Wegbereiter.
Ja. Was meinst du, woran das liegt? Also man könnte ja jetzt meinen, vielleicht liegt es daran, dass sie sich als Person nicht so inszeniert hat, sondern immer verschiedene Dinge ausprobiert hat und ihre Kollektionen einfach Dinge ausprobiert hat, ne?
Ja.
Oder dass sie vielleicht dann doch irgendwann am Zeitgeist gescheitert ist, in Anführungsstrichen. Was hast du dazu gefunden? Weil tatsächlich scheint das ja sehr innovativ trotzdem gewesen zu sein, einfach Dinge anders zu machen, anders auszuprobieren. Warum meinst du, ist dieser Name nicht so präsent heute mehr? Obwohl es das ja noch gibt, den Namen oder das Haus Lover.
Ich glaube, das liegt daran, dass sie 1946 gestorben ist. Daran, da war sie 79. Mhm. Sie muss wahrscheinlich auch ganz friedlich gestorben sein. Also ich habe jetzt nichts von der Krankheit gelesen, aber ich glaube, das war so eine spannende Zeit. Mhm. Wenn man sich so anschaut, Dior ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg richtig hochgekommen und bekannt geworden. Mhm. Coco Chanel hatte auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal ihr Comeback und ist größer denn je geworden. Und das war die Zeit, wo sie nicht mehr da war.
Mhm.
Danach hat zwar ihre Tochter Marguerite übernommen, die hat aber leider auch nur noch bis 1950 weiter designt. Sie blieb kinderlos, dann ging es in die Hände über von Yves Lavant, das war Marguerites Cousin.
Mhm.
Und da begann tatsächlich so die schwierige Zeit. Da gab es ganz viele Designer, die sich abwechselnd, ne? Und bis in die 80er war das Unternehmen tatsächlich familiengeführt, aber schon in den 80ern kannten wenige Lavant oder die es kannten, wahrscheinlich nur durch Kosmetik oder es hatte so einen muffigen Charakter.
Mhm.
Vielleicht deshalb. Es kam ja dann noch so die jungen Wildne wie Karl Lagerfeld oder im Yves Saint Laurent oder ja auch Mary Grant, was vielleicht auch eine ganz spannende, coole Frauenperson ist.
Ja,
ja, vielleicht deshalb.
Ich finde das alte Logo übrigens auch wahnsinnig schön von ihr.
Ja. Das ist tatsächlich so ein Jugendstilbild, was sie und ihre Tochter zeigt. Und Jeanne reicht ihrer Tochter Marguerite die Hand. Und das finde ich auch ganz schön. In den aktuellen Kollektionen wurde das Logo wieder so wiederentdeckt und ist jetzt auch auf ganz vielen Taschen und so. Ich finde das auch sehr schön und spiegelt so perfekt Jeanne wieder. Weil Marguerite war wirklich ihr Lebensinhalt, glaube ich. Anders kann es nicht sein. Und das sieht man auch so schön. Man sagt ja immer noch so oft, denkt man manchmal, man kann nur ein was. Man kann entweder Übermutter sein oder entweder die totale tolle Karrierefrau. Und Jeanne hat vor über 100 Jahren gezeigt, doch, es geht beides.
Und das auch noch als alleinerziehende Mutter, ne?
Genau.
Also sie hat ja nochmal wieder geheiratet, aber wie du sagst, Männer spielten da nicht den Hauptfokus von ihr, sondern tatsächlich das Geschäft und die eigene Tochter.
Ja, also immer so dieses unabhängig sein und auch so dieses, ich mache das, was mir gefällt, was mir gut tut. Ich glaube, sie hat auch ein ganz tolles Urvertrauen in sich, ohne sich selbst zu beweihräuchern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Person war, die sehr intuitiv gehandelt hat.
Ja.
Da würde ich mir super gern oftmals eine Scheibe abschneiden. Also ich finde die Frau ganz toll. Ich hätte sie gern kennengelernt.
Ja, also dafür ist ja dieser Podcast auch da, dass man sich also mal Geschichten von Frauen anhört, die wirklich eine Vision hatten, die auch Risiken eingegangen sind, die sich getraut haben. Und du hast es ja vorhin auch nicht nur einmal gesagt. Wir müssen uns vorstellen, was für eine Zeit diese Frauen gelebt haben. Und da was für einem Druck, auch einem gesellschaftlichen, die sie gestanden haben. Und dann so seinen oder ihren Weg zu finden, zu wissen, okay, ich führe jetzt ein Unternehmen, ich vertraue mich jetzt einfach mal. So, wenn ich es selber nicht kann, dann hole ich mir halt Leute. Ich suche, ich gucke, ich beobachte, so einen Feinsinn zu haben und trotzdem dieses Weltgewandte, ein Unternehmen zu führen, das ist wirklich
mit
toll.
Mit 1200 Mitarbeitern, ne? Ja, also das Wahnsinn, muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Also da können wir uns definitiv alle sicherlich eine Scheibe abschneiden und dieses, also ich finde auch so die Mode, es gibt ja jetzt auch so viele Serien, wo man dann so wundervolle Kostüme wieder aus der Zeit sieht. Ne? Ich habe jetzt gerade Downton Abbey da auch im Kopf, ne? Was auch so, oder alle, die in den 20er Jahren, also bei Downton Abbey sieht man das, diesen Shift auch in der Mode dann auch sehr gut, von dem sehr klassischen, konservativen, eher viktorianischen, hochgeschlossenen hin zu, wir lassen jetzt hier oben mal ein bisschen Raum für nackte Haut und so.
Genau.
Also das finde ich
Katrin, ich würde die Kleider nicht zuordnen können, die ich jetzt hier auf der Wikipedia-Seite unten sehe. Mhm. Das Phèdre, das du schon angesprochen hast, ist ein Abendkleid aus Seide und Metall, steht hier. Es ist ein klassisches Kleid, was du überall über allaktuell kaufen kannst. Und ein Fusé, das ist ein ganz tolles Sommerkleid. Unten auch ein bisschen wallender und oben halt enger. Hey, sorry, sowas habe ich gerade erst gekauft. Also das ist eine Mode, die ist brandaktuell in meinen Augen, außer jetzt natürlich das Asiatische. Das ist außergewöhnlicher, aber auch das, glaube ich.
Ja, also so ein paar Dinge, die ich erkenne, die man heute so jetzt nicht in der Gesellschaft sehen würde, ne, mit dem sehr eng, zulaufenden an der Hüfte und dann bodenlange Kleider. Also so würde man jetzt abends nicht ausgehen. Aber dann gibt es wiederum andere Sachen, die total zeitgemäß sind. Und das sagt ja, oder das zeigt ja auch das, was du sagtest, Isabel, dass sie da wirklich, dass man nicht so den roten Faden erkennt. Und das ist, das nenne ich gewagt und innovativ, ne? Sich einfach Dinge zu trauen. Ja,
ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich finde auch, sie ist ja sehr, vor allen Dingen durch ihre Net-a-Porter-Mode, also das, was man so im täglichen Leben trägt, bekannt geworden, ne? Aber auch gerade so diese Haute-Couture-Sachen, die ja wirklich eher gemacht werden, um zu zeigen, so, also um die Schneiderkunst zu würdigen, ne? Das finde ich auch so spannend. Das sind so Roben, die laden einfach zum Träumen ein, die sind verschwenderisch, die sind unpraktisch, die kann sich niemand leisten, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie schön, das anzuschauen.
Ja, das stimmt, das kennen wir von der Fashion Week doch auch. Da sitzt man und denkt so, okay, wer soll das denn anziehen? Ach, wahrscheinlich keiner, ist so einfach jetzt nur
Show.
Ich glaube, da können die Designer einfach mal zeigen, was sie können und was sie in ihren Köpfen haben, ohne dass sie jetzt immer so diesen wirtschaftlichen Gedanken nachhängen müssen.
Genau.
Ja.
Den Otto Normalverbraucher.
Sie hatte auf jeden Fall eine Otto Normalverbraucher oder Marlene Dietrich. Ich sehe gerade, dass Marlene Dietrich auch zu einer ihrer Freundin. Abnehmerinnen gehörte. Also,
stimmt, genau.
Durchaus da. Also jemand, den ich eher bei Coco Chanel vermuten würde, mit den Hüten und dem Schlips
und
den Anzügen.
Genau, das war auch. Aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg hatte ja Coco so ein paar Sachen, die ja nachgesagt wurden, gerade mit den Nazis und so. Und da hat sich Marlene dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ganz strikt davon getrennt. Er hat gesagt, nee.
Ja. Ach, die Marlene.
Ja.
Ja, ach toll. Ich habe wieder was gelernt, beziehungsweise bin neugierig geworden. Wir haben ja ein paar Frauen auch bei uns, die, also ganz unterschiedliche Frauen vorgestellt, aber wie jedes Mal, wenn wir Richtung Ende einer Folge kommen, stelle ich wieder fest, dass ich was gelernt habe. Und sei es jetzt auch bei mir selber, wenn ich recherchiere und so, ne? Und mal wieder so ein bisschen Glitzer-Glamour Frauen, die wir vorstellen und ja, mutig definitiv. Und sie ist auch alt geworden. Ich glaube, sie hatte auch Spaß am Leben und mit Menschen zu arbeiten. Manchmal würde man ja denken, oh Gott, wenn ich 10 Geschwister hätte, wäre ich ja froh, wenn ich mal ein bisschen meine Ruhe hätte. Aber nein, toll. Also.
Und auch der Unterschied hier nochmal an der Stelle zu Coco Chanel. Coco Chanel ist ja, wenn ich es noch recht entsinne, eher in Einsamkeit gestorben. Ne?
Genau.
Und eher ein bisschen verbittert. Und du hattest ja gesagt, du hattest jetzt nichts Negatives über ihren Tod erfahren können. Und sie scheint ja auch eher ein Menschenfreund gewesen zu sein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal dann ein großer Unterschied zu diesem, ich bin eine Netzwerkerin und hole mir die Gelder rein, um dann meine Träume zu verwirklichen, zu ich drehe jeden Cent, Pfennig, was auch immer die Währung dann ist, und erspare mir mein Geld zusammen und mache dann erstmal eine kleine Boutique und dann gehe ich den Next Step und werde irgendwann richtig groß.
Ja.
Sag mal, weißt du noch, ob Coco Chanel Kinder hatte?
Nein.
Hatte sie nicht, ne?
Mhm.
Also hier auch diese Liebe zu ihrer Tochter und das, obwohl sie so eine Karrierefrau war, ne? Ich glaube, diese enge Verbindung und auch dieses, das zeigt schon auch, dass da immer jemand an ihrer Seite war, die sie wirklich sehr geliebt hat und umgekehrt.
Ja.
Und auch wenn wir jetzt wenig wissen über ihren Tod, ich habe jetzt gerade noch was gefunden, sie ist Ritterin der Ehrenlegion und Offizierin der Ehrenlegion.
Genau, also, das hätte ich beinahe vergessen. Ja. Toll, dass du das noch gefunden hast. Das habe ich ganz übersehen auf meiner Notizliste.
Also sie hat schon eine Auszeichnung bekommen, auch wenn natürlich heute jeder, wenn man auf der Straße fragen würde, eher Coco Chanel in Erinnerung hat. Die Frau, die einsam von dieser Welt ging und trotzdem doch so viel hinterließ, war es bei Jeanne Lavin dann offensichtlich nicht so, aber sie ist auch immer noch, also ihre Kleider sind noch im Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt. Also man findet sie hier und da bei KennerInnen.
Ja,
und man muss den Unterschied auch nochmal, oder kurz ergänzend nochmal bei Coco Chanel, die hat ja ihre Liebe des Lebens verloren, der ist ja vor ihr gestorben.
Genau.
Ja, und dann wollte sie nicht mehr sich an jemanden binden oder, ne, und ist dadurch dann vielleicht auch ein bisschen in die Einsamkeit gerutscht. Also
stimmt, das,
das kann natürlich auch sein.
Ja. Aber ich finde es auch schön, dass so seit den Anfang 2000ern das Label so wieder en vogue wird, dass es dass es wieder mehr getragen wird und mehr Beachtung findet. Das finde ich auch ganz, ja, ganz toll.
Ja, in Zeiten, in denen wir auch viel eben H&M und Zara und Mango tragen, wo eben die DesignerInnen wieder in den Hintergrund geraten. Mhm. Natürlich kennt jeder nach wie vor Yves Saint Laurent und Yves Saint Laurent, Entschuldigung, Papa, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Also, wie heißt er noch? Balenciaga und so. Ich meine, solche Namen kommen jetzt wieder nach oben. Ja. Also, das sind dann horrende Summen, die für so ein paar blöde Schuhe ausgegeben werden, wo ich mir dann frage, also, jetzt mal bitte.
Katrin!
Nein, wirklich, das ist deine 600 persönliche Euro Meinung. Für so Balenciaga-Schuhe, das kann doch nicht aber ernst sein, für so ein paar Turnschuhe. Also, naja,
aber anyway. Es geht ja ganz viel darum, sich von der Masse abzuheben.
Ja.
Aber auch ein Kleid Ballon Vent, gucke ich gerade, kostet über 2000 Euro. Also auch damit hebst du dich dann von der Masse ab, weil du es dir gönnst.
Wahnsinn.
Was kostet die Welt? Also Isabel, vielen, vielen Dank für die kleine Zeitreise, die du angekündigt hast. Die ist dir geglückt. Also ich bin wirklich... Ich habe richtig Lust bekommen, auch da nochmal so ein bisschen nach den Kleidern zu recherchieren. Aber nicht nur nach den Kleidern. Ich würde auch gerne wissen, wie die Kindermode aussah. Auf der Wikipedia-Seite habe ich jetzt tatsächlich nur Frauenkleider gefunden. Aber so die Vielfalt und auch diese ganzen unterschiedlichen Dinge, die Herrenmode und so und die Hüte, die sie gemacht hat, bis hin zu Logo und auch den Flakons, die auch in der Tat etwas verspielter sind. Da ein bisschen mal zu gucken, da habe ich gerade richtig Lust bekommen.
Das freut mich.
Okay, ihr Lieben, ach, es hat wieder Spaß gemacht und besonders, weil wir eine tolle und also vor allem toll erzählende Gästin bei uns hatten, Isabel. Du hast das sehr leidenschaftlich, wie du es uns auch auf Instagram vorgetragen hast, kam hier total rüber und ich hatte große Freude, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank.
Danke auch euch, dass ich heute hier sein durfte. Es war was ganz Besonderes für mich. Und ihr sagt ja auch immer so schön, nach besten Wissens und Gewissens. Also ich hoffe, wenn vielleicht doch jemanden auffällt, dass ich einen Fehler eingemischt hat oder so, es sei mir verziehen.
Ja. Das werden wir dir auf jeden Fall verzeihen. Ich sage das jetzt mal im Kollektiv. Insofern, aber schreibt uns natürlich gerne, wenn euch die Folge auch besonders gut gefallen hat. Lasst ein Like da, eine Bewertung, wie auch immer. Wir freuen uns. Ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Mal, Kim, und euch da draußen eine schöne Restwoche. Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.